Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem Epheserbrief, Kapitel 3, die Verse 14 bis 21. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die da in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir wollen uns heute Morgen in Sonderheit mit den Versen 14 und 15 befassen. Und es geht auch heute Morgen nur um einen Teil dieser beiden Verse. Und so Gott will, machen wir dann am kommenden Sonntag Fortsetzung. Wenn wir uns den Epheserbrief durchlesen, dann fällt uns auf, wie viel Wert der Apostel Paulus auf das Gebet in der Gemeinde und für die Gemeinde legt. Schon im ersten Kapitel dieses Briefes geht es unter anderem ums Gebet, wenn er schreibt, ab Vers 15, darum auch ich, nachdem ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf zu danken für euch und gedenke euer in meinem Gebet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Und am Ende dieses Briefes, im sechsten Kapitel, schreibt Paulus ab Vers 18 im Zusammenhang mit der Waffenrüstung, betet allezeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen und für mich, dass mir das Wort gegeben werde, wenn ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums zu verkündigen, dessen Bote ich bin in Ketten, dass ich mit Freimut davon rede, wie ich es muss. Und hier in der Mitte dieses Briefes, im dritten Kapitel, haben wir es ebenfalls zu tun mit einem Gebet des Apostels Paulus. Pastor Ernst Modersohn hat dieses Gebet das Vaterunser des Apostels Paulus genannt. Und wir finden tatsächlich einige Parallelen. Es geht dem Apostel Paulus in erster Linie, was den Inhalt seines Gebetes hier angeht, um die großen Dinge des Reiches Gottes. Sein Gebet ist adressiert an den Vater, also an den himmlischen Vater, wie auch im Unser Vater das der Fall ist, unser Vatergebet, Vater unser Gebet. Und auch der Schluss deckt sich mit dem Schluss in dem Vater unser. Da handelt es sich um die Anbetung Gottes, um ein Lobpreis Gottes. Dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Also, wir sehen, dass hier Parallelen bestehen zwischen dem Vater unser und diesem Gebet des Apostels Paulus im Epheserbrief. Paulus hält das Vaterunser also für ein Mustergebet und er betet in den Linien, in den geistlichen Linien dieses Gebetes. Das dürfen wir auch immer wieder tun. Wir dürfen das Vaterunser auch buchstäblich, wörtlich beten und Ich persönlich kann nur bezeugen, dass darin eine große Kraft liegt. Aber auch wenn wir andere Worte gebrauchen, so sollten wir doch in den geistlichen Bahnen dieses Gebetes beten und beten lernen. Und das ist bei dem Apostel Paulus, wie wir hier sehen, in diesem Gebet im Epheserbrief der Fall gewesen. Es geht also um unsere innere geistliche Gesinnung, in der wir beten. Zunächst einmal fragen wir uns, wo, an welchem Ort betet Paulus dieses Gebet? In dem Gespräch, das unser Herr Jesus Christus mit der Samariterin am Jakobsbrunnen geführt hat, ging es unter anderem auch um die Frage nach dem Ort der Anbetung. Diese Frau sagte zu Jesus, wir Samariter beten auf dem Berg Gerazim. Ihr betet an im Tempel in Jerusalem. Und der Herr Jesus entgegnet darauf, es kommt nicht darauf an, an welchem Ort, an welcher Stelle wir beten, sondern es kommt darauf an, dass wir im Geist und in der Wahrheit beten. Und das kann überall geschehen. Und ich denke mal, das ist eine sehr, sehr tröstliche Wahrheit, dass wir nicht an einen speziellen Ort gebunden sind. Unser stilles Kämmerlein können wir ständig mit uns herumtragen und überall, wo wir uns befinden, an welchem Ort auch immer, dürfen wir beten. Und als Paulus dieses Gebet sprach, befand er sich im Gefängnis. Er befand sich also nicht an einer sogenannten heiligen Stätte, im Tempel, sondern er befand sich im Gefängnis und auch dort durfte er eine Begegnung haben mit seinem Herrn, mit seinem himmlischen Vater, mit dem lebendigen Gott. Wie dankbar dürfen wir also sein, dass wir nicht gebunden sind an eine bestimmte Stätte, an einen bestimmten Ort, wenn wir vor Gott treten. Und das sagt Paulus ja hier in diesem Gebet. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden, also vor dem Vater. Paulus hat hier in diesem Gebet eine Begegnung mit seinem himmlischen Vater, und zwar im Gefängnis. Das finde ich ganz großartig. Er wusste sich also auch hier unter diesen Umständen in der Gegenwart Gottes. Und das ist eine gewaltige Sache, dass wir ständig in der Gegenwart Gottes leben dürfen. Wir brauchen uns also nicht, um in der Gegenwart Gottes zu sein, zurückzuziehen, sondern wir dürfen ständig, wo wir uns auch befinden, in der Gegenwart Gottes zu leben. Das ist eine Seite. Und das ist eine großartige Sache. Auf der anderen Seite dürfen wir uns dann auch zu bestimmten Zeiten zurückziehen und in die Gegenwart Gottes treten. Wir dürfen also ständig in der Gegenwart Gottes leben und wir dürfen immer wieder zu bestimmten Zeiten, wann auch immer, in die Gegenwart Gottes treten. Und das macht unseren manchmal so grauen Alltag, selbst beim Einkaufen im Supermarkt, wenn wir davon ausgehen, dass wir also überall Gott erreichen können und eine Begegnung mit ihm haben dürfen. Das macht unseren so grauen Alltag selbst beim Einkaufen im Supermarkt zu einer großen Sache. Ob wir uns deshalb dessen immer so bewusst sind, ist eine andere Frage. Leider ist das oftmals nicht der Fall. Abgesehen davon, dass wir zwischendurch immer wieder mal unsere Herzen mit einer Bitte oder mit einem Dank zu Gott erheben dürfen, dürfen wir uns an jedem Tag Zeit nehmen zum speziellen Gebet. Also das meine ich, wenn ich sage, wir dürfen uns zurückziehen. Da dürfen wir das mal buchstäblich nehmen mit dem stillen Kämmerlein, wo das auch immer zu Hause sein mag oder sonst irgendwo, wo wir zu Gast sind, dürfen wir uns mal zurückziehen und ganz speziell eine Begegnung haben mit unserem himmlischen Vater und unser Herz vor ihm ausschütten. Und ich denke, das ist ein wunderbares Vorrecht, dass wir nicht nur ein Gespräch, ein Gebet sprechen dürfen, sondern in die Gegenwart Gottes treten dürfen, ganz bewusst in die Gegenwart dessen, der der allmächtige Gott ist. Wir dürfen eine Begegnung haben im Gebet mit dem Schöpfer Himmels und der Erden und mit unserem Erlöser und unserem himmlischen Vater. Es gab in der Kirchengeschichte einen Mann namens John Hyde. Man nannte ihn den Beter. Es war ein Mann, der vom Geist des Gebetes erfüllt war, in ganz besonderer Weise. Und jemand erzählt, wie dieser Mann erst einmal eine ganze Zeit still war, bevor er sein Herz vor Gott ausschüttete. Er wollte sich also zunächst einmal der Gegenwart Gottes, der heiligen, allmächtigen, aber auch liebevollen Gegenwart Gottes bewusst werden, bevor er seine Anliegen vor Gott ausbreitete. Und Gott hat seine Gebete immer wieder in wunderbarer Weise erhört. Gott können wir also überall begegnen. Ständig haben wir die Möglichkeit, hier während des Gottesdienstes vielleicht zwischendurch einmal ein Stoßgebet zu unserem himmlischen Vater: Herr, erbarm dich über uns, sei uns gnädig, wirke durch deinen Heiligen Geist, oder im Alltag, beim Einkaufen, beim Wäschewaschen, draußen im Berufsleben, überall. Aber dann dürfen wir auch spezielle Gebetszeiten haben, in denen Gott uns in besonderer Weise begegnen will im Gebet und wir unser Herz vor ihm ausschütten und uns immer wieder der Tatsache bewusst werden, wir haben es zu tun mit einem lebendigen Gott. Wir beten nicht zu irgendeinem Götzen, der nicht hören kann, der nicht reden kann, nicht hören kann, sondern wir haben es zu tun mit einem lebendigen Gott, der gegenwärtig ist und in uns wohnt durch seinen Heiligen Geist. Dafür sollten wir immer wieder danken, dass Christus in uns wohnt durch seinen Heiligen Geist. Der Vater und der Sohn haben Wohnung genommen in uns durch die Gegenwart der dritten Person der Gottheit, nämlich durch die Gegenwart des Heiligen Geistes. Immer wieder sollten wir dafür danken, uns dessen bewusst werden, Gott preisen darüber und dann eben auch mit ihm reden. Das ist also das eine, der Ort seines Gebetes. Er war nicht eingeschränkt durch die Tatsache, dass er sich im Gefängnis befand, sondern überall konnte Paulus beten und überall war er im Dienst, auch im Gefängnis, im Dienst für Gott. Er war hier, als er sich im Gefängnis befand, nicht zur Untätigkeit verurteilt. Das ist also das Zweite. Er konnte zwar keine Reisen, keine Evangelisationsreisen, keine Missionsreisen mehr unternehmen. Das hatte er sicher mit großer Leidenschaft immer wieder getan. Und Gott gab ihm offene Türen für das Evangelium. Das ist eine wunderbare Sache. Und das ist das, was wir beklagen auch in unserer Zeit, dass so wenig offene Türen da sind. Neulich sprach ich noch mit jemandem am Telefon, der sehr eifrig ist im Missionsdienst. Aber er sagte, Moslems bekehren sich nicht. Manche sind offen, die zu unserem Volk gehören, aber Moslems bekehren sich nicht. Keine offene Tür dafür. Und das ist eine große Not. Apostel Paulus hatte überall offene Türen, unter den Heiden, auch unter den Juden, die ihm so viel Not gemacht haben. Aber überall waren offene Türen. Und das ist was Wunderbares. Und das gibt es noch in anderen Ländern. In China beispielsweise, in Indien, in Afrika, in den lateinamerikanischen Ländern. Offene Türen fürs Evangelium unter den Indianern. Das ist eine wunderbare Sache. Und Paulus hat diese Zeit und diese Gelegenheiten leidenschaftlich genutzt. Und jetzt saß er fest im Evangelium, im Gefängnis und konnte das Evangelium in dieser Weise nicht mehr weitergeben. Er konnte Briefe schreiben und er konnte, und das ist das Großartige, er konnte beten. Er konnte einen Dienst tun, der mit der wichtigste ist im Reich Gottes. Und ohne diesen Dienst wäre selbst die Verkündigung des Evangeliums eine fruchtlose Angelegenheit. Wir können richtig predigen, wir können das Richtige sagen, wir können das klare Evangelium bezeugen von der Kanzel oder auch sonst in unserem persönlichen Zeugnis, aber das alles ist letztlich vergeblich und fruchtlos, wenn es nicht verbunden ist mit intensivem Gebet. Und da mag es manche Einschränkungen geben, auch bei uns Älteren, was unseren gesundheitlichen Zustand angeht, können wir nicht mehr so aktiv sein wie in früheren Jahren, aber das können wir noch. Wir können beten und damit den wichtigsten Dienst im Reiche Gottes tun, bis ins hohe Alter hinein. Und selbst wenn wir da nicht mehr die Kraft hätten, unseren Mund aufzutun, so dürfen wir doch im Herzen beten und seufzen zu Gott. Und Gott will unsere Gebete und unser Seufzen erhören. Also wir brauchen nicht im Alter zu sagen, wozu bin ich noch nütze. Ich kann nicht mehr evangelisieren, Zeugnis geben nach draußen. Ich habe nicht mehr die Kraft dazu, und dergleichen mehr oder sonst mich einzubringen in der Gemeinde Jesu. Das brauchen wir nicht zu denken. Das ist etwas, was unter Anfechtungen fällt. Das ist etwas, was uns der Teufel einflüstern will. Wir sind bis ins hohe Alter hinein fruchtbar für Gott, besonders durch das Gebet. Und das wollen wir uns merken und uns ermutigen lassen durch das Beispiel des Apostels Paulus, der hier nur in Anführungsstrichen nur noch beten konnte. Ja? Wir können beten und dadurch entscheidend mithelfen am Bau des Reiches Gottes. Als drittes stellen wir uns jetzt einmal die Frage, was war es denn, was den Apostel Paulus immer wieder ins Gebet trieb? Also das erste war, wir sind nicht gebunden an einen bestimmten Ort. Das zweite, wir brauchen niemals zu sagen, wir taugen nichts mehr fürs Reich Gottes. Unsere Kräfte haben nachgelassen, wir sind nicht mehr in der Lage, dies oder jenes zu tun. Wir dürfen beten, den wichtigsten Dienst im Reiche Gottes zu tun. Und das dritte, was war es, was den Apostel Paulus immer wieder ins Gebet trieb? Natürlich waren es seine persönlichen Bedürfnisse und die Bedürfnisse der Gemeinden, mit denen er verbunden war. Und das wäre doch eigentlich die Antwort auf die Frage, was trieb ihn ins Gebet? Es deckt sich ja auch mit dem Inhalt dieses Gebetes, dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Sie brauchten also Kraft, um stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid und Christus und seine Liebe immer besser kennenlernt. Die Höhe, die Tiefe, die Länge, wie es ja heißt, und die Breite. Das Wesen Gottes immer besser kennenzulernen in Christus Jesus. Darum betet der Apostel Paulus hier. Und das waren die Bedürfnisse der Gemeinde. Aber es gab etwas noch Grundlegenderes. Eine Voraussetzung, ohne die diese geistlichen Bedürfnisse, es geht ja hier in erster Linie um geistliche Bedürfnisse, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen, ohne die diese geistlichen Bedürfnisse gar nicht vorhanden gewesen wären. Etwas Grundsätzliches, eine grundsätzliche Voraussetzung dafür, dass Paulus immer wieder und immer wieder ins Gebet getrieben wurde. Und das Wörtchen deshalb in diesem Abschnitt hilft uns, diesen Motor, diese treibende Kraft hinter den Gebeten des Apostels Paulus zu entdecken. Er schreibt ja hier, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater. Deshalb, worauf bezieht sich dieses deshalb? Wir schauen uns den ersten Vers im dritten Kapitel an. Da heißt es: Deshalb sage ich, Paulus, der Gefangene Christi Jesu, für euch heil. So fängt er dieses dritte Kapitel an. Deshalb, demselben Wort also, das er hier auch in Vers 14 gebraucht, deshalb sage ich, Paulus, der Gefangene Christi Jesu, für euch Heiden. Wörtlich muss es da heißen, deshalb ich, Paulus, der Gefangene Christi Jesu, für euch Heiden. Also hier ist nicht die Rede vom sage ich oder so, ja? Also noch einmal, deshalb ich, Paulus, der Gefangene Christi Jesu, für euch Heiden. Und dann unterbricht er diesen Satz. Er fährt hier nicht fort, sondern er bringt einen Einschub. Und zwar in den Versen 2 bis 13. Und in diesem Einschub stellt er dar, welche heilsgeschichtliche Sicht und Aufgabe ihm, speziell ihm als Heidenapostel, anvertraut ist. Und nun nimmt er in Vers 14 den Faden von Vers 1 wieder auf und fährt fort mit: Deshalb beuge ich meine Knie. Das heißt also, wenn wir diesen Einschub einmal weglassen würden, geht es Paulus schon in Vers 1 im dritten Kapitel ums Gebet. Deshalb, ich, der Apostel Paulus, ich beuge meine Knie vor dem Vater. Und dieses Deshalb bezieht sich dann ja wohl auf das, was er in den vorhergehenden Kapiteln ausgesagt hat, entfaltet hat. Es geht um die großen Wahrheiten des Evangeliums. Besonders um das Geheimnis, dass Juden und Heiden in der Gemeinde Jesu eine wunderbare Einheit in Christus bilden. Also zunächst einmal Kapitel 1, grundsätzliche, grundlegende Wahrheiten des Evangeliums. Von Vers 3 an: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Und dann werden einzelne Segnungen hier aufgezählt in den folgenden Versen: In ihm erwählt, vor Grundlegung der Welt, vorherbestimmt zur Kindschaft, dass wir seine Kinder sein dürfen. Dann: In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Dann geht es Paulus darum, deutlich zu machen, dass Gott einmal alles zusammenfassen wird in Zukunft in Christus zu einer wunderbaren Einheit. In ihm, in Christus, sind wir auch zu Erben eingesetzt worden. Und dann am Ende dieses Abschnittes in Kapitel 1, dass wir versiegelt worden sind mit dem Heiligen Geist. Wir gehören Christus. Der Heilige Geist ist das Siegel. Wir sind erkauft mit dem Blut Jesu. Wir sind sein für Zeit und Ewigkeit. Das sind die herrlichen Wahrheiten, die herrlichen Segnungen aufgrund des Evangeliums von der Gnade Gottes in Christus. Herrliche Segnungen aufgrund der Tatsache, dass der Herr Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha unsere Erlösung zur Ehre des Vaters vollbracht hat. Und dann geht es weiter in Kapitel 2 und dann speziell ab Vers 11 um diese wunderbare Einheit zwischen oder von Juden und Heiden. Und zwar bezieht sich das auf solche unter den Juden und den Nationen, die zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Ich lese einmal Kapitel 2, die Verse 13 und 14a. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst ferne wart, nahe gekommen durch das Blut Christi. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eines gemacht hat. Das ist eine wunderbare Botschaft, die für uns so selbstverständlich ist, dass uns, die wir aus den Nationen stammen, das Evangelium hören durften und durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus nun zu Gott gehören dürfen und mit denen, die zum Glauben aus den Juden gekommen sind, zum Glauben an den Herrn Jesus, eine wunderbare Einheit bilden dürfen. Aus Juden und den Nationen ein neuer Mensch, eine Einheit, ein neuer Tempel, um das Bild zu gebrauchen, das Paulus hier in diesem Abschnitt dann auch später gebraucht. ab Vers 16. Und die beiden versöhne mit Gott in einem Leib durch das Kreuz, indem er die Feindschaft tötete durch sich selbst. Und er ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündigt, euch, die ihr fern wart, und Frieden denen, die nahe waren. Denn durch ihn haben wir alle beide, aus Juden und aus den Nationen, alle beide, in einem Geist, im Heiligen Geist, den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Er baut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Und weil das so ist, speziell auch diese wunderbare Einheit, dieser neue Tempel aus Juden und aus den Heiden, aus den Nationen. Weil das so ist, darum betet Paulus hier dieses Gebet. Darum, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater. Darum betet er darum, dass nun in diesem neuen Tempel, in diesem neuen Haus, die Herrlichkeit Gottes offenbar wird, dadurch, dass die Gemeinde Jesu gestärkt wird im Glauben, dass sie verwurzelt wird in der Liebe Christi, dass sie den Herrn immer besser kennenlernt. Darum geht es ihm. Wir sehen also, was ihn ins Gebet hineintrieb, immer wieder. Das waren die großen Heilstatsachen Gottes in Christus. Das war es, was ihn zutiefst bewegte und worauf seine Gebete basierten, sich gründeten. Nun haben Juden und Heiden Teil an den herrlichen Segnungen dieses wunderbaren Evangeliums, das Paulus in Kapitel 1 beschreibt. Das Evangelium ist das Größte, was es in dieser Welt gibt. Es ist einzigartig und staunenswert, dass auch die Engel, wie Petrus es schreibt, gelüstet, in dieses Geheimnis des Evangeliums hineinzuschauen. Nun haben alle, die zu Christus gehören, egal woher sie stammen, egal zu welchem Geschlecht sie gehören, ganz egal welchen Bildungsstand sie haben, Zugang zu Gott durch das Blut Jesu, das er am Kreuz für uns Sünder vergossen hat. Also hier sind sämtliche Gegensätze überwunden. Das ist die Lösung für Juden und die sogenannten Palästinenser. Das ist die Lösung. Das Kreuz auf Golgatha ist die Lösung. Ist die Lösung für alle Feindschaften in dieser Welt, für alle notvollen zwischenmenschlichen Beziehungen. Alle anderen Bemühungen um Einheit der Menschen und der Religionen sind zum Scheitern verurteilt. Nur das Kreuz Christi kann den großen Graben zwischen den Menschen überbrücken. Ihr Lieben, und da sehen wir, in welch einer antichristlichen Zeit wir leben. Man spricht vom Haus Europa. Man baut das Haus Europa. Steht also im krassen Gegensatz zu dem Bau, von dem Paulus hier spricht, in Kapitel 2, von dem Haus Gottes, von dem Tempel Gottes. Und damit man nun friedlich in diesem Hause beieinander sein kann, egal zu welcher Rasse man gehört, egal zu welcher Volksgemeinschaft man auch immer gehört hat oder gehört. Damit das möglich ist, bindet man nun alles zusammen und wirft alles in einen Topf und macht Einheit unter den Religionen und den Ideologien. Jeder darf das vertreten, was er will, nur eins darf er nicht. Er darf keinen Absolutheitsanspruch erheben. Er darf nicht sagen, meine Sicht der Dinge ist die einzig wahre. Wir dürfen also nicht mehr sagen, es ist in keinem anderen Heil. Ist doch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin wir sollen gerettet werden. Das dürfen wir nicht mehr sagen. Wir dürfen an Jesus glauben, wir dürfen ihn sogar bezeugen, aber wir dürfen nicht mehr sagen, der Herr Jesus ist ganz allein der Weg zum ewigen Heil. Alles andere sind Irrwege. Man will ein Haus, in dem alle zusammen friedlich wohnen, aber auf Kosten der Wahrheit. Eine Einheit auf Kosten der Wahrheit. Und dazu sagen wir Nein. Wir sagen Nein zur Religionsvermischung, zum sogenannten Synkretismus. Und da stehen wir ziemlich einsam da in unserem Land, im Land der Reformation. Ziemlich einsam und werden immer einsamer werden. Dieses große Heilsgeschehen in Kreuz und Auferstehung Jesu ist es also, was den Apostel Paulus in seinem Innersten bewegt und bewegt hat immer wieder aufs Neue und ihn bereit macht, all die Leiden auf sich zu nehmen, die sein Dienst als Apostel mit sich bringt. Und dafür sitzt er ja im Gefängnis. Und dieses große Heil in Christus Jesus ist es, was ihn immer wieder dazu treibt, zu beten, besonders für die geistlichen Belange der Gemeinde Jesu. Deshalb, so sagt er, weil wir solch ein herrliches Evangelium haben, solch eine wunderbare Botschaft, Juden und Nationen, eins in Christus Jesus. Wir sprechen von den Gläubigen, den Christusgläubigen, weil wir solch eine herrliche Botschaft haben, ein Haus Gottes, ein Tempel, einen neuen Tempel, in dem der Heilige Geist wohnt, Gemeinde Jesu. Darum bete ich jetzt. Um Kraft, um Liebe und dergleichen. Das ist der tiefste Grund seines Gebetes, der Motor, der entscheidende Motor, die großen Taten Gottes in Christus. Und darum war das Gebet für den Apostel Paulus keine lästige Pflichterfüllung. Ja, jetzt musst du wieder beten, ja? Die Zeit ist ja gekommen, ja? Sondern es war ihm ein großes Vorrecht und eine große Freude. Er lebte von dem Wunder der Gnade Gottes in Christus und das führte ihn immer wieder ins Gebet hinein. Jetzt wollen wir uns an dieser Stelle einmal fragen, was bewegt uns in der Hauptsache dazu zu beten? Sind es unsere großen oder auch kleinen irdischen Probleme oder aber ist es das große Heilsgeschehen Gottes? Weil das haben wir ja nun hier ganz klar vor uns. Ne? Ich sage es noch einmal, was Paulus ins Gebet hineintrieb, für die Gemeinde, für Bitte zu tun, waren die großen Taten Gottes in Christus Jesus. Das große und wunderbare Heilsgeschehen von Golgatha und von seiner Auferstehung. Und die Frage ist, was treibt uns denn immer wieder ins Gebet hinein? Sind es die irdischen Probleme, die uns plagen? Die Nöte, die irdischen Nöte, die wir haben, in welcher Beziehung auch immer, oder ist es das große Heilsgeschehen Gottes? Das ist jetzt mal eine wichtige Frage. Aber wir gehen davon aus, dass der Heilige Geist nichts lieber tut, als uns Christus den Gekreuzigten vor Augen zu malen. Und er ist der Geist des Gebetes. Wenn uns das also die Hauptsache ist, das Größte und Herrlichste, wenn wir damit umgehen, im alltäglichen Leben, dann werden wir von daher auch immer wieder ins Gebet getrieben. Dann ist das Gebet für uns keine lästige Pflichterfüllung. Sondern da haben wir Freude am Gebet. Es ist die Begegnungen mit dem lebendigen Gott im Gebet, die uns das Schönste und das Wichtigste sind auf dieser Erde. Das ist eine Tatsache. Pastor Wilhelm Busch erzählt, wir kommen langsam zum Schluss, Pastor Wilhelm Busch erzählt, nach einem Vortrag kam ein gebildeter junger Mann zu mir und sagte, er betont das ja so hier, ne, Pastor Busch, ein gebildeter junger Mann. Ne? Ach ja. Ja, Herr Pfarrer, Sie müssten das mehr konkretisieren, was Sie jetzt gesagt haben. Schauen Sie. Gott tut was. Kreuz Jesu, Auferstehung Jesu. Das sind doch Dinge, mit denen wir nichts anfangen können. Sie müssten das konkretisieren, von den Problemen unseres Lebens sprechen, zum Beispiel von sexuellen Fragen. Man kann beinahe davon ausgehen, dass bei manchen es gar nichts anderes mehr gibt, als irgendwelches Trachten nach sexuellen Befriedigungen. Von sexuellen Fragen und wie wir mit dem Geld umgehen und wie wir mit den Eltern fertig werden. Darüber müssen Sie sprechen, zeitgemäß sprechen und predigen. Das ist es doch, was wir brauchen. Ja, Kreuz Jesu, Auferstehung Jesu. Können doch die meisten Menschen gar nichts mit anfangen. Also bitte, Pastor Busch, konkretisieren Sie das doch ein wenig. Ach, sage ich. Sie meinen also, ich müsste mehr Lebenshilfe geben, Lebensregeln. Ja, genau das. Ach, sage ich, damit bin ich also glücklich wieder auf dem Wege aller Religionen. Ich soll den Menschen sagen, was sie tun sollen. Ihr Lieben, das ist es, was wir gerne hören. Ne? Wenn uns jemand etwas sagt, was wir tun sollen, dann sind wir oft hellwach, wenn wir auf das hören sollen, was Gott getan hat in Christus Jesus. Dann schalten wir oft ab. Das wissen wir doch, das haben wir doch gehört. Das ist doch das nicht, was unser Herz bewegt. Wir müssen doch wissen, was wir tun sollen. Was habe ich jetzt zu tun? Wie kann ich meine Probleme lösen und dergleichen? Wenn du mir das sagst, dann bist du der Richtige. Aber sprichst vom Kreuz Jesu, von seiner Auferstehung. Nun gut, aber das kann mir im Augenblick auch nicht helfen. Ich soll den Menschen sagen, was sie tun sollen. Das nennt die Bibel Gesetz. Das Evangelium ist nicht Gesetz. Auch nicht Lebensregeln, Lebenshilfe, zunächst nicht, das kommt hinterm Kreuz, ne? Dass wir auch erfahren, wie wir uns zu verhalten haben, auf der Grundlage des Evangeliums. Aber das ist nicht das Evangelium, das ist nicht der Motor, auch nicht der Motor zum Gebet, sondern das Evangelium ist zunächst die unerhörte große Botschaft, die geglaubt und angenommen werden darf. Der lebendige Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, hat für dich, kleinen, schuldigen Menschen, etwas getan. Er hat seinen Sohn, den Herrn Jesus Christus, gegeben. Er hat ihn sterben lassen am Kreuz. So wichtig war ihm das. Zu Pfingsten hörten die Menschen, die Apostel, von den großen Taten Gottes reden. Nicht von Lebensregeln und auch nicht vom Gesetz. Und das ist doch die Frage, ihr Lieben. Die wollen wir uns doch wirklich auch gefallen lassen. Es geht doch um unser Seelenheil. Es geht doch darum, dass wir Gott Frucht bringen, dass wir ihn verherrlichen. Ist es das, was uns noch wirklich bewegt in unseren Herzen? Haben wir daran unsere ganze Freude? Können wir das wirklich so sagen, durch den Heiligen Geist gewirkt? Herr Jesus Christus, du bist mein Ein und Alles. Was du für mich getan hast, das ist für mich das Größte. Vergebung meiner Sünden, all meine Schuld und mein gottloses Wesen, das ich in diesem Augenblick, auch während ich hier predige, in mir trage, das hast du mit ans Kreuz genommen. Du hast mich wahrhaft erlöst. Dein Heiliger Geist wohnt in mir. Die großen Dinge des Reiches Gottes, ist es das, was uns bewegt? Ist es das, was uns ins Gebet treibt? Um dann für die geistlichen Belange der Gläubigen und die Rettung ungläubiger Menschen zu beten. Und könnte es nicht sein, dass wir darum so wenig beten in den geistlichen Linien des Vaterunsers und dieses Gebetes hier im Epheserbrief, dass uns die großen Dinge Gottes in Christus Jesus gar nicht mehr so groß sind? Dann geht es uns natürlich eher um die Lösung unserer Probleme, Eheprobleme, gesundheitliche Probleme. Ihr Lieben, nicht, dass ich das gering achte. Und das hat auch alles seinen Platz, um es noch einmal zu sagen. Und wir dürfen auch darum beten. Aber ist das das Erste? Worum geht es denn im Vater unser? Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und das haben wir alles vom Kreuz her. Auf dem Boden des Evangeliums, auf dem Boden der Gnade. Das haben wir ja nicht aus uns, dass wir so beten können. Oder hat das jemand unter uns? Aus sich selbst heraus. Das ist doch der Heilige Geist, der uns bewegt. Aber sind unsere Herzen erfüllt vom Heiligen Geist? Auch vom Geist des Gebetes? Dass uns das eine Freude macht, wenn wir sagen können, Herr, dein Wille geschehe, nichts anderes. Wir laden den Herrn Jesus ein in unserer Gemeinde. Er ist schon da, damit er schalten und walten kann in dieser Gemeinde und in unseren Herzen, in unseren Ehen, in unseren Familien, wie er will. Ist das unser Herzensbedürfnis? Was dich verherrlicht, das tust du. Ganz egal, nicht was mich interessiert oder was ich will oder was andere wollen. Nein, was du willst. Setz dich durch in deinem Willen. Dein Name werde geheiligt. Deine Treue zu deinen Verheißungen soll offenbar werden in unserer Gemeinde. Ist es das, was uns bewegt? Und sonst werden wir stecken bleiben immer wieder in dieser Problemorientierung. Nicht die großen Dinge sind uns wichtig des Reiches Gottes, sondern dass wir gesund sind, dass es uns besser geht, dass wir finanziell durchkommen und so weiter. Das darf dann allerdings auch zu den Dingen gehören, um die ich beten darf, unter dem Vorzeichen der Verherrlichung Gottes. Das ist ja alles eingeschlossen, mein ganzes alltägliches Leben, nicht nur der Sonntag, sondern auch der Alltag, mit all dem, was dazugehört. Dann darf ich auch darum beten, Herr. Und ihr Lieben, wenn wir Eheprobleme haben oder Probleme mit den Finanzen oder womit auch immer, dann beten wir darum, Herr, lass diese Probleme gelöst werden um deinetwillen. Nicht um unseretwillen, um deinetwillen, dass sie gelöst werden. Du willst dich darin verherrlichen, du willst dich darin groß machen. Dann bekommen auch diese Gebete um Problemlösungen, sie bekommen einen ganz anderen Geschmack. Sie geschehen unter einem ganz anderen Vorzeichen. Und dann lasst uns mal sehen, was Gott dann tut, ihr Lieben. Was Gott dann tut zu seiner Ehre. Wie er Probleme löst, die er ja längst gelöst hat am Kreuz und in der Auferstehung. Dann lasst uns mal schauen, was er tut als Antwort auf unsere Gebete. Denn all das ist eingebunden in das Reich Gottes. Nichts ist davon ausgenommen. Dann heißt es wirklich, hast du eine Sorgenlast, die dir raubet, Fried und Rast, Jesu Herz dir offen steht. Mach aus Sorgen ein Gebet. Was dein Herz auch bewegt, ob sich Schmerz, ob Freude regt, flieh zu Jesus, früh und spät, mach aus allem ein Gebet. Ob es große Dinge sind, ob es kleine Dinge sind, ein kleiner Stein im Schuh kann uns ja auch große Probleme bereiten. Also das spielt überhaupt gar keine Rolle. Wir gehen damit zu Jesus. Mach aus allem ein Gebet. Und wenn wir uns jetzt ein wenig prüfen, geprüft haben schon in diesem Gottesdienst und prüfen und feststellen müssen, ja Herr, in meinem Gebetsleben geht es in der Hauptsache nur um mich. Nur um mich. Und zwar nicht um mich, um deinetwillen, damit du durch mich verherrlicht wirst, sondern aus rein egoistischen Gründen bete ich für mich. Wenn wir das jetzt feststellen, dann wollen wir doch Buße tun. Dann wollen wir doch unseren verkehrten Sinn vor Gott ausbreiten und sagen, Herr, es tut uns von Herzen leid, dass du da nicht der Erste bist in meinen Gebeten. Dass es mir gar nicht in erster Linie um dich zu tun ist, sondern nur um mein liebes, dickes Ich. Dass Gott dann trotzdem noch manches tut und uns über Wasser hält, das ist seine große Gnade und Barmherzigkeit. Aber das ist doch nicht das, wonach wir trachten. Dann wollen wir Buße tun und wollen uns reinigen lassen und vergeben lassen. Es sollte uns bitter leid tun und Schmerzen bereiten. Wenn wir das erkennen im Lichte Gottes, Herr, es geht mir im Grunde genommen oft gar nicht um dich, sondern nur um mich selbst. Bitte vergib mir das. Dafür bist du gestorben am Kreuz. Jetzt komme ich zu dir. Elend, nackt und bloß. Als käme ich zum ersten Mal. Und glaube, dass du mir vergeben hast und dass dein Heiliger Geist mich ganz neu erfüllt und ich jetzt beten kann im Namen Jesu zu deiner Ehre. Dann gilt es, was Luther gesagt hat, auf, du fauler Schelm, auf die Knie gefallen und ein Vaterunser gebetet. Amen.